Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Heute Vormittag mit Kai Strittmatter. Herzlich willkommen erstmal.
Guten Morgen.
Sie stammen aus dem Allgäu, waren insgesamt 15 Jahre Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in China und sind jetzt aber vorgestern aus Kopenhagen gekommen. Was ist da passiert?
Ich habe China verlassen im letzten Oktober und nach vielen, vielen Jahren bin nach Kopenhagen umgezogen und bin jetzt plötzlich Skandinavien-Korrespondent. Also der größtmögliche Kontrast, aber ein ganz toller Kontrast.
Wie gut ist Ihr Dänisch?
Mein Dänisch ist im Moment noch nicht existent, leider. Meine ganze Familie hat schon angefangen zu lernen. Die sprechen schon alle. Die Kinder müssen in der Schule Dänisch sprechen. Ich bin ein paar Monate nach meiner Familie erst gelandet in Kopenhagen und werde jetzt dann erst anfangen.
Mit dem Chinesisch haben Sie es anders gehalten. Das haben Sie nämlich schon als Student gelernt. Sie haben Sinologie studiert. Was war für Sie die Faszination an China?
Ja, bei mir war es damals so, dass ich natürlich überlegt habe nach dem Abitur, was soll ich machen? Meine Mutter hat mich auch ständig gepiesackt, irgendwie so, jetzt sag mir schon, was du machen willst. Und ich wusste echt nicht, wohin. Und irgendwann rutschte mir so raus, vielleicht Journalist. Und bei uns im Dorf, ich komme aus einem kleinen Dorf, Weiler im Allgäu, da hatte ein ganz ziemlich bekannter Publizistikprofessor, der hatte sich da einen Bauernhof gekauft. Und eine Woche später saß ich schon bei dem auf dem Sofa und dann hat der zu mir einfach gesagt, Herr Strittmatter, wenn Sie Journalist werden wollen heute, dann gibt es nicht mehr so diese Wald-Feld-Wiesen-Journalisten, sondern suchen Sie sich ein Spezialgebiet und studieren Sie Indologie oder Ägyptologie oder nehmen Sie das, wo Ihnen die Frauen am besten gefallen, hat er tatsächlich gesagt. Und ich kannte weder Inderinnen noch Chinesinnen.
Aber haben Sie eine Chinesin geheiratet? Das muss ich halt direkt indiskret fragen.
Später tatsächlich, ja. Ich habe eine Taiwanerin geheiratet, aber viel, viel später. Zu dem Zeitpunkt kannte ich noch keine. Aber da war gerade der erste China-Hype. Ja? Also China hat sich geöffnet irgendwie nach dem Tod von Mao Zedong. Deng Xiaoping hat Reform und Öffnung gemacht und China war neugierig auf die Welt. Die ganze Welt war neugierig auf China. Ich auch eben. Und dann habe ich Sinologie studiert.
Und dann waren Sie 97 das erste Mal dort. Und in dieser Zeit, von damals zu heute, was sind so die Hauptentwicklungsfelder, die Sie ausmachen können, die großen Veränderungen?
Na, ich war 86 schon das erste Mal dort als Student. Mhm. Also ich habe wirklich China da mehr als 30 Jahre erlebt und ich habe sehr, sehr unterschiedliche Dinge gesehen. Ja, also und der Punkt, und das ist auch der Punkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, dass die Entwicklung, die uns 30, 40 Jahre lang begleitet hat, plötzlich zu einem Ende kommt, dass jetzt was ganz Neues passiert. Wir haben 30 Jahre lang in China gesehen, also mit diesem China sind wir aufgewachsen und wahrscheinlich die meisten der Hörer auch, die jetzt zuhören. Dieses China eben, das sich geöffnet hat, das dieses Wirtschaftswunder gemacht hat, das die Welt eingeladen hat, auch zu sich zu kommen, wo die Bindungen immer enger wurden, wo aber auch die Macht dezentralisiert war, wo Schluss war mit dem Führerkult und so. Und an dieses China haben wir uns gewöhnt ganz, ganz lange. Und plötzlich kommt dieser neue KP-Chef, dieser neue Staatspräsident namens Xi Jinping, macht aus diesem Land tatsächlich ein komplett neues. Da entsteht ein China, das wir so nicht kannten bisher. Und das hat uns alle überrascht. Ja. Xi Jinping ist jetzt im Amt seit 2012. Also ich kam eigentlich gemeinsam mit Xi Jinping nach Peking. Ich kam im Sommer 2012. Und es gab auch viele Optimisten, die hofften, der Mann ist vielleicht noch ein Liberaler, der macht echte Reformen und so. Und was da passiert ist, hatten wir alle nicht so erwartet. Ein völlig neues China, und zwar eins, das wir uns so nicht gewünscht hätten. Nämlich eines, das repressiver wieder wird, das die Freiheiten abschafft, dass diese wunderbare Zivilgesellschaft, die es schon gab, die sich entwickelt hatte in den letzten Jahren, dass die wieder erstickt. Dass eigentlich, also Xi Jinping redet viel über Marx, aber er ist eigentlich ein Machtmensch, ein Leninist bis in die Knochen und er will eigentlich mit einem Bein zurück in die 50er Jahre.
Wobei, wenn man mal drauf guckt, materiell hat die Kommunistische Partei ja geliefert. Den Menschen geht es besser als vor 40 Jahren. Das alles so schlecht zu reden, kann ja vielleicht auch nicht der richtige Ansatz sein.
Ja, das ist ja was anderes. Genau, das Wirtschaftsmodell. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt heute und das hat viel dem Modell zu verdanken, das Deng Xiaoping eben damals eingeführt hat. China lag, nachdem Maos Willkürherrschaft zu Ende war, in Ruinen. Dann kam Deng Xiaoping und hat gesagt, okay, jetzt müssen wir das alles ganz anders machen. Die Ideologie schieben wir mal zur Seite. Wir sind jetzt total pragmatisch. Ja, es gibt diesen Spruch von ihm, Es ist egal, wie die Katze aussieht, ob sie schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Wir dezentralisieren die Macht. Ja? Wir haben nicht mehr eine Führerfigur, wir haben eine kollektive Führung. Wir lassen aber auch die Regionen und die Städte experimentieren. Eine ganz große Experimentierlust. Joint Ventures, Free Trade Zonen und all das ist damals entstanden. Und
die Start-up-Szene ist riesig.
Und das hat China nach vorne gebracht. Und vor allem, ich meine, die Kommunistische Partei sagt immer, wir haben 300 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Das ist unsere größte Leistung. Da antworte ich dann drauf. Also erstens habt ihr sie mal in die Armut gestoßen, irgendwie unter Mao. Und zweitens, euer größtes Verdienst als kommunistische Partei ist, diesen Genius des chinesischen Volkes einfach von der Kette zu lassen. Sie haben dem Volk die Ketten abgenommen. Und die Chinesen sind so unternehmungslustig und fleißig und auch und kreativ auch, dass sie eben dieses Wirtschaftswunder geschafft haben in den letzten Jahren. Aber was wir jetzt sehen, Xi Jinping, ist, dass vieles von dem, was die Grundlage war dieses Wirtschaftswunders, dass der viel mit vielem Schluss macht.
Als Korrespondent sind Sie auch viel mit Menschen in Kontakt gekommen. Wie sehen die Menschen denn das? Wie blicken die darauf?
Ja, das ist, es gibt natürlich die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen. Die Bauern sehen das natürlich zum Teil anders als die Menschen in den Städten. Die städtische Mittelschicht, das ist vielleicht die, die uns am nächsten steht. Das ist die, auf die wir am meisten schauen und vielleicht auch zu Recht, weil wahrscheinlich entscheidet sich in den Städten die Zukunft dieses Landes. Und die städtische Mittelschicht, die war all diese Jahrzehnte, zumindest seit dem Massaker vom Tiananmenplatz, die waren die größten Profiteure. Dieses Geld, das da reingekommen ist nach China, das haben vor allem die gesehen. Jedes Jahr ging es denen besser.
Ja, ich glaube, in Peking gibt es inzwischen eine höhere Milliardärsdichte als in New York.
Stimmt. Peking hat vor 4 Jahren, mittlerweile ist das her, New York abgehängt als Hauptstadt, Welthauptstadt der Milliardäre. Ist ja auch verrückt, wenn man sich das überlegt. Ja, China nennt sich selber ein kommunistisches Land, ist aber in Wirklichkeit, was die Wirtschaftsweise angeht, zum Teil ist das brutalster Manchester-Kapitalismus. Und eine der Entwicklungen, die das mit sich gebracht hat, ist, dass die soziale Ungleichheit ganz groß geworden ist. Die Kluft zwischen Arm und Reich in China ist mittlerweile viel, viel größer als in den USA und als in anderen Ländern dieser Erde.
Ab dem kommenden Jahr erschafft China durch das soziale Punktesystem den gefügigen Untertan, der sich selbst zensiert. Kai Strittmatter in SWR1 Leute. Hat China diesen gefügigen Untertan nicht jetzt schon?
Ja, aber sie wollen das perfektionieren. Deswegen schreibe ich ja auch von der Neuerfindung der Diktatur. Es gibt ein paar Dinge, die hier passieren, die ganz neu sind. Ich habe ja vorher gesagt, Xi Jinping geht eigentlich mit seiner repressiven, leninistischen Politik zurück in die 50er Jahre. Aber das ist nur die Hälfte. Der andere Teil der Wahrheit ist eben, dass er weit in die Zukunft geht. Ja, Science-Fiction-Dinge ausprobiert, die noch kein Autokrat und kein Diktator sich vorstellen konnte, auch nur.
Ja, über dieses sogenannte soziale Punktesystem wurde schon häufig berichtet, aber für die Menschen, die noch nie etwas darüber gehört haben, skizzieren Sie es mal.
Ja, also das Ziel ist, China sagt, wir wollen den ehrlichen Menschen erschaffen, den guten Menschen, den braven Menschen. Das Ziel ist, das Volk einzuteilen in sogenannte, und jetzt ist wieder Zitat original, vertrauenswürdige und Vertrauensbrecher. Und das soll geschehen, indem man die Leute bewertet, indem man das Verhalten der Leute, und zwar 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und am besten im Idealfall von einem Algorithmus bewerten lässt und am besten auch noch in Echtzeit gleich auswerten und sanktionieren lässt.
Da kommt die Science-Fiction rein, die Sie gerade erwähnt haben. Wie funktioniert das im konkreten Fall? Seit 2014 gibt es da Pilotprojekte.
Es gibt Pilotprojekte im Moment, wo man noch nicht weiß, welches dann am Ende ausgewählt wird und wie es am Ende aussieht. Aber ich habe ein paar dieser Pilotprojekte besucht. In Peking ein Professor, den ich besuchte, der hat mir dringend ans Herz gelegt, ich solle da nach Rumcheng, in die Stadt Rumcheng fahren. Er sagte, Herr Strittmatter, da müssen Sie unbedingt hin. Besuchen Sie das Amt für Ehrlichkeit. Und ich war zuerst ein bisschen, ja, wie bitte, Amt für Ehrlichkeit? Das klingt so ein bisschen nach George Orwell natürlich, das Ministerium für Wahrheit. Und dann war ich da und habe das Amt für Ehrlichkeit besucht, wo sie den ehrlichen Bürger schaffen wollen. Und da ist es tatsächlich so, es ist ein kleiner Ort, klein für chinesische Verhältnisse, 600.000 Einwohner. Da startet jeder Bürger mit einem Punktekonto von 1.000. Und dann kannst du dich hocharbeiten oder du fällst runter. Und wenn du kannst zu einem AAA-Bürger werden, du kannst aber auch ein ganz schlechtes Rating kriegen und B, C, D werden.
Vielleicht können Sie direkt ein paar Beispiele einfach mal nennen. Was wird denn sanktioniert? Wo bin ich dann nicht bei meinem AAA?
Im Prinzip, also ein bisschen das Modell waren so Modelle wie unsere Schufa, ja, in Deutschland die Schufa, die unsere Finanzhistorie eigentlich bewertet. Und wenn wir bei der Bank einen Kredit wollen, irgendwie dann guckt die Bank in unserer Schufa-Akte, da haben wir auch eine Bewertung. Die Chinesen haben nur gesagt, irgendwie, wir machen das viel breiter. Ja, das interessiert uns nicht nur, was du, ob du deine Schulden bezahlst, sondern uns interessiert auch, ob du deinen Vater misshandelst, ob du bei Rot über die Straße gehst oder schwarz U-Bahn fährst. Dein gesamtes soziales und moralisches Verhalten fließt ein in diese Bewertung.
Wo bekomme ich die Daten her? Auch online als Überwachungsstaat?
Ja, zum Beispiel Shanghai ist auch ein anderes Pilotprojekt. Die haben eine App, der ehrliche Shanghai. Wenn du dich da einloggst, da loggst du dich mit deinem Gesicht ein, Gesichtsscan. Ja? Und dann lädt diese App automatisch, nachdem sie dein Gesicht erkannt hat, von 100 verschiedenen Regierungsstellen mehr als 5000 Informationen über dich herunter. Ja? Und dann entscheidet der Algorithmus, bist du ein guter Shanghaier, ein Solala-Shanghaier oder ein schlechter Shanghaier.
Aber dieses Beispiel, was Sie genannt haben, wie er seinen Vater misshandelt, das ist ja so leicht nur nicht rauszufinden.
Nee, das ist natürlich die Frage, wie das dann bekannt wird. Es gibt, also ich habe da eine Nachbarschaft besucht, also wirklich ganz auf dem Graswurzel-Level sozusagen, wo die das machen, so ein paar Wohnblocks mit ein paar tausend Leuten und da hing dann schon eine große Tafel. Und auf dieser Tafel standen dann die vom letzten Monat die 100 Topscorer und die 100 Bösen dieser Nachbarschaft. Und bei den Verlierern ganz oben stand die Frau Wang. Und da stand, Frau Wang hat ihren Hund auf den Rasen kacken lassen. Gibt 5 Minuspunkte. Da stand auch der Herr Liu. Herr Liu hatte irgendwie im Januar einen Eimer Wasser vor die Haustür gekippt. Das gefror dann und andere Leute rutschten aus. Auch 5 Minuspunkte. Auf der Plusseite stand eine Familie, die hatte ihren Keller zur Verfügung gestellt zum Singen revolutionärer Lieder. Die kriegte dann 5 Pluspunkte. Das heißt, die wurden auch, diese Nachbarschaft wurde eingeteilt in kleine Zellen von jeweils 100 Familien, die sich auch gegenseitig überwachen und kontrollieren sollen.
Heißt aber auch gleichzeitig, die Menschen machen da offensichtlich, ich will nicht begeistert unterstellen, aber die Menschen machen dort mit.
Also bei diesem System ist es natürlich so, dass also dieses System soll Vertrauen schaffen, sagt die Regierung. Also die Überwachung ist das zweite Standbein, aber das erste ist, wir wollen mehr Vertrauen in der Gesellschaft. Und das ist etwas, was ganz viele Chinesen toll finden, weil tatsächlich das größte Problem der chinesischen Gesellschaft heute ist das Misstrauen, das da herrscht. Keiner vertraut keinem, jeder misstraut dem Apparat, jeder misstraut den Firmen und das ist ein Merkmal aller autoritären Staaten, ja, weil das auch ein Machtinstrument ist, Misstrauen zu sehen. Aber China ist ja angewiesen auf ein großes Wirtschaftswachstum. Und die haben gemerkt, ihre Marktwirtschaft funktioniert auch nicht richtig und glatt, wenn dieses Misstrauen herrscht überall. Und deshalb ist es schon wirklich auch ein Ziel, mehr Vertrauen zu schaffen. Das finden die Leute total gut.
Wenn Sie mal eine Vision entwerfen, wo führt das hin?
Was Xi Jinping versucht, ist eben tatsächlich seiner Diktatur ein digitales Update zu verpassen und wirklich einen Staat und ein System zu schaffen, den wir so noch nicht gekannt haben. Und sein System krisensicher zu machen, auch mit künstlicher Intelligenz. Dieses soziale Punktesystem ist ja nur ein Teil. Also er will wieder den neuen Menschen schaffen. Das Ziel ist die Internalisierung der Kontrolle. Jeder soll sein eigener Gefängniswärter werden. Am besten so, dass er es nicht mal merkt, dass er auch noch denkt, er sei ein freier Mensch. Ja, es wird oft über Orwell geredet im Falle von China. Aber 1984 beschreibt nur das halbe China. Eigentlich ist China viel, viel mehr die schöne neue Welt von Aldous Huxley. Es ist bunt, es ist wild, es ist eine Orgie des Kommerzes und des Konsums. Und du kannst dich da ersäufen in Spaß und Vergnügen auch.
Aber so aus dieser Beobachterperspektive, die wir ja nun haben und Sie als Journalist, was braucht es dafür? Da brauchst du doch wirklich auch eine Gehirnwäsche eines kompletten Volkes.
Natürlich. Und dazu sind solche Systeme ja da. Also das war in sozialistischen Systemen immer so. Und wenn das Beispiel Chinas eins zeigt und eine Lehre, die ich mitgenommen habe aus meinen letzten Jahrzehnten, ist, Zensur funktioniert, Propaganda funktioniert, Gehirnwäsche funktioniert. Und sie muss dazu nicht einmal perfekt sein. Ja, sie kann Schlupflöcher haben. Das macht gar nichts aus. Es funktioniert.
Was ist so das simpelste Mittel? Wohin wird appelliert?
Es werden an verschiedene Dinge appelliert. Also natürlich ist die Angst ein großer Teil davon immer. Ja, also die Angst, der Terror eigentlich schon, dass man die Leute ein bisschen terrorisiert. Aber also was wir in China im Moment sehen, ist tatsächlich, habe ich das Gefühl, die Rückkehr des Totalitarismus wieder. Der Totalitarismus im digitalen Gewande. Ja, China war immer eine Diktatur, aber es war jetzt 30 Jahre lang kein totalitärer Staat mehr. Es war kein Staat, der sich noch in dein Gehirn reinversetzen wollte, der unter deine Bettdecke gekrochen ist. Aber das kommt jetzt zurück über das digitale Gewande. Und das ist ein viel smarterer Totalitarismus als der, den wir von Mao, von Stalin und von Lenin kennen. Weil damals war der Terror Alltagserfahrung. Gewalt, physische Gewalt war Alltag. Das ist heute längst nicht mehr so. Die Gewalt und die Drohung mit dem Terror ist so eine Hintergrundschwingung, ist immer da, dass die Leute unterbewusst die Angst haben. Aber im Alltag versucht man sie so ein bisschen mit Brot und Spielen eben auch bei Laune zu halten. Und das andere ist, der Appell an den Patriotismus, an den Nationalismus, an das neue Groß-China, der chinesische Traum, funktioniert hervorragend.
Ja, und Sie fordern die Menschen auf, im Grunde sollte jeder mal in andere Länder reisen, um sich das auch anzuschauen. Also Sie erwähnen die Türkei, dort waren Sie auch Korrespondent, Russland oder China eben. Glauben Sie wirklich, dass das etwas bringt?
Ja, nicht nur reisen. Ich bin tatsächlich da ein bisschen missionarisch. Ich finde, man sollte jeden Deutschen, jeden Europäer zwangsverpflichten, mal ein halbes Jahr oder ein Jahr in China zu sein oder in Russland oder in der Türkei und sich so ein System von innen anschauen. Dann wäre nämlich vielleicht Schluss mit der großen Blindheit, der ich hier oft begegne, der Naivität, mit der diese Leute auf diese Länder schauen, aber auch die Verschlafenheit, die Leute, die meine Freunde und meine Bekannten, die ich hier so ja in Deutschland habe, wo ich denke, Wahnsinn, Wahnsinn, wacht auf, Leute, hier passiert was, ihr seht gar nicht, was passiert und es passiert etwas, was euer Leben eigentlich, euren Lebensstil und eure Ordnung bedroht. Hier kommt eine Herausforderung für uns.
Ja, man merkt direkt Ihr großes Engagement dabei, aber haben Sie den Eindruck, Sie können auch aufrütteln? Passiert das? Oder ist man nicht viel zu bequem im eigenen Saft?
Also, ja, das ist ein großes Problem. Ich habe das Buch angefangen zu schreiben, als Trump gewählt wurde, weil ich echt das Gefühl hatte bei Trump, hoppla, da passiert was. Ja, da zieht dieser perfekte Sturm herauf für unsere Demokratien. Trump und die Rechtspopulisten auf der einen Seite und Russland und die Chinesen auf der anderen Seite. Jeder redet über Trump, jeder redet über Russland, über China hat kaum einer geredet. Ich habe das Gefühl irgendwie, die Leute, viele der Leute, denen fehlt völlig die Vorstellungskraft hier, weil es so gemütlich und so bequem ist immer noch in unserem Land, denen fehlt die Vorstellungskraft dafür, dass es jemals anders war bei uns und die Vorstellungskraft dafür, dass es ganz schnell wieder anders sein könnte.
Ja, und China will auch in Europa politische Abhängigkeiten schaffen mit der sogenannten Neuen Seidenstraße. Italien hat sich als erstes Land der G7-Gruppe dazu bekannt, sich am neuen chinesischen Infrastrukturprojekt zu beteiligen. Kai Strittmatter, unser Leutegast heute, klingt doch erstmal gut, Infrastrukturprojekt. Um was geht's?
Ja, die neue Seidenstraße, die ist viel, viel mehr als ein Infrastrukturprojekt natürlich. Sie ist Teil des neuen großen Plans von Xi Jinping. Sie ist ein geostrategisches Projekt natürlich, mindestens so sehr. Es ist ein Teil der Versuch der Einflussnahme Chinas auf die Welt. Wenn ich sage, es entsteht ein neues China gerade, dann ist der eine Teil nur das, was in China selbst passiert. Der andere Teil ist, dass Xi Jinping sich tatsächlich hingestellt hat vor anderthalb Jahren und zum allerersten Mal gesagt hat, so, jetzt ist die Zeit der Zurückhaltung vorbei, der internationalen Zurückhaltung. Wir marschieren jetzt, wortwörtlich hat er gesagt, ins Zentrum der Welt. Wir wollen jetzt mitbestimmen bei der internationalen Ordnung. Wir wollen unsere Normen und Werte auch raustragen. Und diese neue Seidenstraße, die ist so Teil dieses Projekts und als solches natürlich auch heikel.
Wobei, das Projekt gibt es ja schon länger. Es gibt ja bereits Güterzüge, die seit 2011 von China nach Duisburg fahren. Köln spielt als Containerterminal da eine entscheidende Rolle. Und dann kam noch die Verbindung nach Madrid dazu. Verkehr auf die Schiene zu legen, ist bei all dem, was wir über Verkehrschaos diskutieren, doch erstmal der richtige Ansatz. Also wo liegt dann die Kritik, kann man natürlich genauso fragen.
Naja, das ist ja nur ein kleiner Teil und dass viele Projekte, die schon lange existierten, wurden einfach unter dieses Etikett zusammengefasst. Da wird jetzt alles reingeschmissen, alles ist plötzlich neue Seidenstraße. Was die Schiene angeht, diese Güterzüge, die gibt's. In Duisburg kommen ganz viele an, in anderen deutschen Städten auch. Die sind anscheinend gar nicht so profitabel. Irgendwie der Schiffsverkehr ist viel günstiger als diese Güterzüge. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Hauptpunkt ist, dass China versucht, mit vielen dieser Projekte, und die Züge sind da das Unwesentlichste, sondern wenn Sie nach Griechenland schauen, da haben Sie den Hafen Piräus übernommen schon, ein chinesischer Staatskonzern. Oder wenn Sie nach Ungarn schauen, da wird ein Hochgeschwindigkeitszug gebaut von den Chinesen, von Budapest nach Belgrad. Und das ist der Versuch, über solche Projekte dann auch politische Einflussnahme zu machen. China sitzt mittlerweile, hat mir ein deutscher Diplomat gesagt, mittlerweile sitzt China in Brüssel bei EU-Entscheidungen mit am Tisch. Über Griechenland, über Ungarn.
Sie haben Ungarn gerade erwähnt. Ungarn, Griechenland, Portugal haben verhindert, dass die EU China wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Inwieweit, glauben Sie denn, wird China auch die deutsche Politik verändern können?
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt und genau deshalb müssen wir halt die Augen aufhalten, weil irgendwann in den vergangenen Jahrzehnten hatten wir die Illusion, China könne vielleicht so werden wie wir. Ja, es gab diesen tollen Spruch, Wandel durch Handel. Ja, also man hat uns versprochen, der Kapitalismus wird China schon unterwandern und dann so uns immer ähnlicher machen. Später hat man dann gedacht, das Internet wird diese Diktatur unterwandern und freier machen. Und plötzlich sind wir an einem Punkt, wo wir feststellen, hoppla, es passiert das genaue Gegenteil. Nicht der Kapitalismus und das Internet unterwandern China, sondern plötzlich unterwandert China den Kapitalismus und das Internet dazu. Und ganz konkret natürlich, wenn ich vorher gesagt habe, Russland, alle gucken auf Russland, keiner guckt auf China. China macht viele der Dinge dieser versuchten Einflussnahme, die Russland auch macht, auf einer viel, viel breiteren Front. Die Chinesen gehen in unsere Universitäten, die Chinesen gehen in unsere Thinktanks, die Chinesen machen auch neue Medien, so wie Russia Today. Also China schafft sich so ein neues Auslandspropagandasystem. Und wenn wir vielleicht ganz konkret bei der aktuellen politischen Debatte einfach einsteigen wollen, dann können wir uns ja über den Fall Huawei auch unterhalten.
Das machen wir auch gleich. Ja. Ist die Angst Ihrer Meinung nach berechtigt, dass Huawei Hintertüren zur Spionage im Auftrag der chinesischen Regierung in seine Produkte einbaut?
Zwei Dinge, ja. Huawei, wenn man sich den Konzern anschaut, da kann man schon man kann sich die Vergangenheit von Huawei anschauen und dann entscheiden, vertrauen wir Huawei ja oder nein. Aber das ist gar nicht mal das Wichtige.
Wie ist die Vergangenheit?
Es gab so ein paar Fälle. Le Monde hat berichtet irgendwie vor einem oder vor zwei Jahren von dem Hauptgebäude der Afrikanischen Union, das neu gebaut wurde, wo Huawei-Server eingebaut wurden, wo plötzlich jeden Tag um Mitternacht die festgestellt haben, dass diese Server plötzlich anfingen, Kontakt mit chinesischen Servern in China aufzunehmen und Dinge darüber zu senden. Aber die Frage ist gar nicht, ist Huawei da schuld oder würde Huawei sowas machen? Die Frage ist vielmehr, was ist denn ein Unternehmen in China? Was ist ein Privatunternehmen? Gibt es sowas überhaupt? Ja, es gibt den Satz eines amerikanischen Wirtschaftsprofessors, Christopher Balding, der 8 Jahre in China gelehrt hat. Und der hat gesagt, so etwas wie freies, privates Unternehmertum, wie wir das kennen, gibt es dort nicht. Es gibt nur verschiedene Stufen der Unterwürfigkeit. Jedes Unternehmen, das in China arbeitet, das aus China kommt, ist zuallererst der Kommunistischen Partei Chinas verpflichtet.
Aber es gibt ja durchaus auch viele deutsche Manager, die gerne nach China gehen, weil sie natürlich auch dem Ruf des Mammons folgen.
Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Was ich Ihnen nur ganz kurz zu Huawei sagen will, ist, letztlich ist die Frage nicht, vertrauen wir Huawei? Wir können Huawei vielleicht, am Ende können wir sagen, okay, wir vertrauen dieser Firma. Aber die viel wichtigere Frage ist, vertrauen wir der Kommunistischen Partei Chinas? Weil die Kommunistische Partei Chinas immer in der Lage sein wird, Huawei als Geisel zu nehmen und zu erpressen und Huawei zu Dingen zu zwingen.
Aber die Frage stellt sich dann doch gar nicht. Wenn Sie sagen, ein Unternehmen ist in China so strukturiert, dass die Kommunistische Partei dahinter steckt, dann steckt sie ja automatisch schon bei Huawei dahinter. Und so gesehen dürfe man diesem Unternehmen dann auch nicht vertrauen.
Nein, das ist ja kein Staatsunternehmen. Es ist ja rein formell ist es natürlich ein privates Unternehmen, aber sie haben zum Beispiel das nationale Gesetz für Geheimdienstarbeit, ein neues Gesetz, und da gibt es zwei Paragraphen, den Paragraphen 7 und den Paragraphen 14, wo wortwörtlich drin steht, jedes Individuum und jede Organisation in China ist verpflichtet, bei Dingen der nationalen Sicherheit mit den nationalen Sicherheitsbehörden, also mit Stasi, Polizei und so zusammenzuarbeiten. Ja, das ist jetzt ein Gesetz. Da steht es wortwörtlich drin. Davon abgesehen sind Gesetze in China sowieso egal. Das ist, selbst wenn man es nicht weiß und nicht 100% sagen kann, es ist ein Risiko, wo wir uns doch fragen müssen, wenn es um die nationale Telekommunikationsinfrastruktur für unsere Zukunft geht, ist das ein Risiko, das dürfen wir einfach nicht eingehen.
Aber die Frage ist natürlich, wie geht man dann möglichst zukunftsweisend damit um? Was wäre Ihre Empfehlung?
Für was?
Genau für diese Frage, die wir aktuell haben, Huawei, vertrauen oder nicht? Sie haben es eben schon mal angeschnitten, aber...
Naja, wenn ich jetzt ein Huawei-Handy mir kaufen würde, dann würde ich das, also ich würde keinem abraten, so ein Handy zu kaufen oder andere Dinge zu kaufen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn es um die nationale Sicherheitsinfrastruktur geht, dann sind wir doch an einem Punkt, wo ich sagen muss, nee, hier nicht. Hier ist die rote Linie. Grundsätzlich habe ich überhaupt nichts gegen Geschäfte mit China. Ich habe auch nichts dagegen, dass die deutschen Manager alle hingehen nach China und Geschäfte machen. Im Gegenteil, wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass die Beziehungen aufrechterhalten bleiben und dass da auch frische Luft reinkommt und so. Das ist doch ganz klar. Aber wir müssen, wenn wir da hingehen, das tun mit offenen Augen. Wir müssen uns klar, diese Manager müssen sich klar sein, mit wem sie es zu tun haben und was die Absichten ihrer Partner sind durch drüben. Und dann dürfen sie nicht so weit gehen, ihre Werte zu verraten. Das ist der nächste Punkt.
Werde ich nicht automatisch zum Untertan, wenn ich denn dort auch hingehe?
Ja, ich glaube, wir haben alle schon noch eine gewisse Wahlfreiheit und Entscheidungsspielraum. Wir dürfen es denen doch nicht so leicht machen, wie Daimler zum Beispiel. Ja, Daimler hat sich, wir sind hier in Stuttgart und das ist eines der eklatantesten Beispiele der letzten Jahre. Daimler hat letztes Jahr auf seinem Instagram-Kanal eine ganz harmlose Kalenderbotschaft rausgeschickt, wo der Dalai Lama zitiert wurde. Irgendwie die Chinesen haben sich aufgeregt und dann hat Daimler einen Kotau hingelegt, hat sich in den Staub geworfen, wie ich das noch nie erlebt habe während meiner Zeit. Und da muss ich wirklich sagen, das ist verrückt. Da ist das Gift schon so in uns eingetröpfelt, das geht nicht.
Kai Strittmatter ist zu Gast als langjähriger China-Korrespondent. Interessiert es natürlich auch viele Hörer, wie Sie als Journalist in so einer Diktatur vorgegangen sind in Ihrer journalistischen Arbeit. Wie sahen die Recherchen aus bei so der großen Firewall, dem zensierten Internet beispielsweise?
Ja, erstmal muss man vielleicht sagen, dass es natürlich, also bei allem Lamento über das politische System, das ist natürlich eines der fantastischsten Länder der Welt, um als Beobachter da zu sein, als Journalist. Also der spannendste Ort für Journalisten überhaupt. Und dazu kommt, dass es noch andere Vorzüge hat, neben dem besten Essen der Welt, auch ganz tolle Leute. Ja. Und wenn ich jetzt recherchiere, jetzt mit ganz normalen, einfachen Leuten, ja, dem Bauern auf dem Feld oder egal irgendwie, dann muss ich echt sagen, sind die Chinesen um einiges zugänglicher und offener. Und es ist für mich in China um viel leichter mit Leuten zu sprechen, als zum Beispiel in Stuttgart oder in München.
Weil sie auch interessiert sind oder woran liegt das?
Ja, weil die Leute interessiert sind. Also dieses Klischee vom verschlossenen Chinesen ist totaler Quatsch. Ja. Die Chinesen sind total offen, herzlich, laut, chaotisch. Macht sehr viel Spaß, sich mit denen zu unterhalten. Ich habe auch meine besten Freunde sitzen in Peking und sie sind sehr, sehr neugierig. Und wenn man Westler ist man automatisch interessant.
Aber dennoch haben die Menschen ja genauso das Problem wie Sie als Journalist, dass sie im Internet einer zensierten Welt begegnen. Wie gehen die Menschen damit um? Und für Sie hat es die journalistische Arbeit in irgendeiner Weise sicherlich auch erschwert.
Ja, natürlich. Das ist eine Qual für uns, das chinesische Internet. Wir haben gearbeitet mit einer Tunnelsoftware, mit sogenannten VPNs, Virtual Private Networks. Das kostet dann $150 im Jahr und die Chinesen versuchen da, die chinesische Zensur blockiert das auch immer. Das ist dann so ein Hase- und Igel-Spiel. Der Server, den man heute benutzt, der funktioniert morgen nicht, beziehungsweise der, den man um 10 Uhr benutzt, der funktioniert um 11 schon wieder nicht. Es ist mühsam, unendlich mühsam, aber es geht irgendwie. Aber natürlich die viel, viel wichtigere Frage ist, wie gehen die Chinesen selber damit um? Und es ist schon erstaunlich. Natürlich hast du Leute, die wissen, von was sie abgeschlossen und ausgeschlossen sind. Aber es ist schon erstaunlich, wie weit die chinesische Regierung es hingekriegt hat, dass viele Leute total zufrieden sind mit diesem zensierten, gesäuberten, blockierten Internet, weil auch das chinesische gesäuberte Internet ist so bunt und noch viel bunter als unseres. Und da kann ich noch 100-mal ersaufen als User, da brauche ich das andere gar nicht.
Wobei Sie in Ihrem Buch auch einen Fall beschreiben, beispielsweise den angeblichen Selbstmord einer chinesischen Studentin. Der wurde dann im vergangenen Jahr millionenfach diskutiert, weil dann eben ein anderes Ergebnis rauskam. Und im Rahmen der MeToo-Debatte war das dann auch in China plötzlich ein Thema. Inwiefern?
Ja, genau. Die interessante Frage ist natürlich dann, wenn es um Debatten geht. Wie werden soziale Medien zensiert, blockiert? Natürlich passiert das ständig. Es werden bestimmte Begriffe darf man nicht verwenden. Und die Begriffe werden automatisch blockiert von der Software schon. Andere Sachen, Posts, ganze Konten werden einfach gelöscht. Und dann ist die Frage, welche Art von Debatten, und das ist das Spannende zu sehen, wird eigentlich überhaupt noch zugelassen. Ja? Viel, viel weniger als früher. Also als ich ankam 2012, war das chinesische Internet fast frei. Es war wahnsinnig spannend. Xi Jinping hat das praktisch erstickt. Und trotzdem gibt es ein paar Debatten, die wirklich immer noch, die man laufen lässt, weil sie nicht direkt vielleicht die Herrschaft der Partei bedrohen. Die MeToo-Debatte ist so ein sehr, sehr interessantes Beispiel, wo tatsächlich millionenfach diskutiert, debattiert wird. Bis es dann aber auch der KP zu viel wurde. Ich meine, letztlich ist China eine Herrschaft alter Männer, ja. Das ist ein altes Patriarchensystem. Und dann da auch zugeschlagen wurde.
Ja, gab es Sanktionen dann für beispielsweise Studentinnen, die etwas diskutiert und debattiert hatten?
Für bestimmte Leute natürlich, genau. Also an der Peking-Universität gab es eben Fälle, wo dann tatsächlich Studentinnen bedroht wurden, auch von ihren Lehrern zuerst und dann aber auch von der Polizei. Und wo es hieß, was ihr da macht, das ist nicht mehr einfach nur eine Meinungsäußerung im Internet. Ihr seid gerade dabei, euch politisch zu organisieren. Und das ist die Todsünde überall. Es darf keine Organisation außerhalb der kommunistischen Partei geben. Ja, und dann sind selbst feministische Themen, obwohl das ja eigentlich ein Thema ist, dass die Partei sich selber auf die Fahnen geschrieben hat, ja, den Frauen gehört die Hälfte des Himmels und so weiter, dann ist das plötzlich tabu.
Wenn du China verlässt, hast du das Gefühl, du reist zurück in der Zeit. Das hat die Financial Times mal geschrieben. Kai Strittmatter, wie sieht es zum Beispiel aus in Sachen elektrischer Geldverkehr und Finanz-Apps in China? Da ist die Entwicklung ja sicherlich schon sehr viel weiter.
Genau, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass dieses alte Klischee von die Chinesen kopieren nur und sind nicht innovativ längst überholt ist. Da sind die viel, viel weiter als wir schon. Ja, also in Peking, viele Leute machen das Experiment, kann ich einen Monat lang nur bargeldlos durch Peking kommen? Eigentlich wäre es viel mutiger zu versuchen, einen Monat lang mit Bargeld durch Peking nur zu kommen, weil alle Chinesen alles nur noch bargeldlos machen. Alles läuft über die Apps und also in vielerlei Hinsicht ist China schon viel weiter. Der Finanztech ist das eine, Gesichtserkennung ist das andere. Also die Volkszeitung hat letztes Jahr geschrieben, China, wir sind jetzt schon in der Lage, unser Himmelsnetz, nennen Sie das, dieses Netz von Überwachungskameras, ist jetzt schon in der Lage, jeden der 1,4 Milliarden Chinesen innerhalb von einer Sekunde zu identifizieren. Die werfen sich einfach mit einer Macht und mit einer Leidenschaft in diesen neuen Technologien wie keine andere Regierung auf diesem Erdball.
Ja, wir hatten in der vergangenen Woche noch den deutschen Pionier in Sachen Gesichtserkennung, Christoph von der Malsburg, zu Gast. Der sagt ja, Teile seiner Forschung bereut er auch, wenn er sieht, was in China gerade passiert. Aber China ist natürlich in der Entwicklung ganz weit vorne, hat zum Beispiel auch die USA überholt in Sachen Entwicklung der Supercomputer. Was bedeutet das für die Forschung? Also welchen Stellenwert hat die Forschung auch in China? Offensichtlich einen ganz, ganz hohen.
Es regnet Geld über diese Hightech-Bereiche in China. Der Staat gibt mit vollen Händen Geld aus. Wissenschaftler kommen aus Silicon Valley zurück, wenn sie Chinesen sind, oder aber Amerikaner gehen nach China, weil sie zum Teil besser bezahlt werden mittlerweile in China als anderswo. Und es ist für uns auch nicht bedeutungslos, weil China schon begonnen hat mit dem Export dieser Überwachungstechnologien und auch, weil viele bei uns ganz neidisch nach China gucken, gerade aus der Wirtschaft. Ja, viele der Hightech-Unternehmen, viele der Internetkonzerne aus Silicon Valley, die kommen dann zu unseren Regierungen und sagen, guck mal, was da passiert, die Chinesen hängen uns ab, ihr müsst uns genau das Gleiche tun lassen.
Also das Argument ist ja auch erstmal nicht von der Hand zu weisen. Also der Westen erlässt gesetzliche Schranken und diskutiert dann sehr lange. Und China kann dann einfach entscheiden. Ist das der Vorteil der Diktatur?
Das ist der Vorteil der Diktatur, wenn sie in so ein System, in so eine Dystopie marschieren will, wie sie das tut. Die Frage ist doch, wie wollen wir leben am Ende? Wollen wir noch menschenwürdig leben? Ja, wollen wir unseren Lebensstil, unsere Freiheiten behalten? Wollen wir unsere Würde behalten? Wollen wir unsere Privatsphäre behalten? Und letztlich, ich meine, mein Buch heißt Die Neuerfindung der Diktatur, aber letztlich wird es darum gehen, wenn die Chinesen die Diktatur digital neu erfinden, dann müssen wir die Demokratie neu erfinden, auch digital.
Was braucht es dafür? Also wie kann sich jeder an die eigene Nase packen?
Es braucht auf jeden Fall, also im Falle des Digitalen, es braucht eine große Debatte darüber, wie wir das machen. Ja, also diese ethische Debatte auch, ja. Mit der künstlichen Intelligenz, da kommt eine Technologie auf uns zu, die nicht nur eine normale Technologie, sondern die ist so etwas wie die Elektrizität es war. Ja, das ist eine Technik, die alles füttert, was sich digital erfassen lässt. Und das ist unser ganzes Leben in Zukunft. Ja.
Sie sind jetzt eine Weile schon in Dänemark, dort als Korrespondent tätig. Erleben Sie denn dort schon einen anderen Fortschritt als hier beispielsweise?
Also die Skandinavier sind generell viel weiter bei der Digitalisierung. Da ist das Vertrauen in den Staat natürlich auch größer als in Deutschland. Die haben nie so einen Unrechtsstaat erlebt wie wir. Deswegen sind die Leute ein bisschen bereit, mehr von ihrer Privatsphäre aufzugeben. Aber vor allem ist da die Diskussion auch weiter in den skandinavischen Staaten und in Ländern wie Estland, wie man überhaupt Regierungen zum Beispiel transparenter macht und inklusiver macht mit den neuen Technologien. Ich meine, es ist total verrückt hier in Deutschland, da reden wir über E-Government und freuen uns, und es wird als Erfolg verkauft, wenn wir den Führerschein online beantragen können. Darum geht's nicht. Ja? Es geht wirklich nicht darum. Es geht darum, irgendwie, dass diese Technologien unsere ganze Art des Lebens und auch des Regierens in Zukunft verändern werden.
Aber da muss man sich andere Fragen eben erstmal im Vorfeld stellen.
Genau.
Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute, Kai Strittmatter.
Eins gehört. SWR1.